vom RBB. Nachrichten.
Um 12 mit Christian Findt. Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die Hauptverhandler treffen sich seit dem Morgen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin. Georg Schwarte.
Unionsfraktionschef Frey sagte, man wolle jetzt so gut und so zügig wie möglich zu einem Abschluss kommen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte vor Beginn der Gespräche, heute beugen wir uns über die, so wörtlich, dicken Klopper. Das heißt, diejenigen Themen, die nicht geeint sind. SPD-Chefin Saskia Esken erklärte, die entscheidende Frage sei weiterhin, wie die Projekte finanziert werden könnten, darunter die Stabilisierung der Renten.
In Washington und in vielen Städten der USA sind heute Massenproteste gegen US-Präsident Trump und seinen Berater Musk geplant. Mehr als 1.300 Aktionen finden statt, erwartet werden Zehntausende Teilnehmende. Das Motto lautet Hands off, Hände weg. Auf der National Mall in Washington werden auch demokratische Kongressmitglieder Reden halten. Was sie alle in ihrem Protest vereint, erklärte unser USA-Korrespondent Samuel Jakisch heute Morgen hier auf Radio 1.
Das ist eine Koalition aus Aktivistengruppen, die gemeinsam haben, dass sie die Politik der Regierung Trump ablehnen und besonders den Einfluss von Elon Musk. Das sind Bürgerrechtsorganisationen, Gewerkschaften sind dabei, Gruppen für Abtreibungsrechte, Demokratie, Klimaschutz, die ganze Bandbreite. Und der gemeinsame Nenner ist der befürchtete Sozialabbau, also die Kritik an den Einschnitten bei öffentlicher Gesundheitsfürsorge, zum Beispiel Medicare, Medicaid, Social Security.
In Deutschland haben die Democrats Abroad in Frankfurt am Main zu Protesten aufgerufen. In Berlin-Mitte ist eine Demonstration gegen Musk und sein Unternehmen Tesla vor dem Showroom in der Wilhelmstraße geplant. Nach dem Inkrafttreten der ersten Zölle in den USA und den weltweiten Kurseinbrüchen an den Börsen hat der republikanische Senator Cruz vor ernsten Folgen für die eigene Partei gewarnt. Dabei gilt Cruz nicht als Trump-Kritiker. Mit Blick auf die Kongresswahlen im nächsten Jahr sprach er von einem so wörtlich drohenden politischen Blutbad, falls es zu einer schweren Rezession kommt. Ab sofort gilt für Einfuhrzölle in die USA ein Mindestsatz von 10%. Weitere Zolleinschränkungen sollen folgen. In Berlin-Neukölln wird heute Nachmittag an Burak Bektaş erinnert, der vor 13 Jahren getötet worden ist. Familie, Freundinnen und Freunde treffen sich am Gedenkort in der Rudower Straße, Ecke Möwenweg. Natascha Gutschmidt.
Burak Bektaş wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 vor dem Krankenhaus Neukölln erschossen. Er stand mit 4 Freunden auf der Straße, als ein Mann vorbeikam, eine Pistole zog und ohne Vorwarnung 5 gezielte Schüsse abgab. Burak starb im Krankenhaus, 2 andere junge Männer wurden schwer verletzt. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt. Eine Initiative sieht Ähnlichkeiten zu den Morden des Neonazi-Netzwerks NSU und hofft auf bisher unbekannte Zeugen, die sich auch jetzt 13 Jahre nach der Tat noch melden könnten.
Zu den Hintergründen dieser Tat und rechtsextremistischen Anschlägen finden Sie auf radio1.de unsere 10-teilige Podcast-Serie. Fußball-Weltmeister Thomas Müller spielt nach dem Sommer nicht mehr bei Bayern München. Müller hat in den sozialen Netzwerken deutlich gemacht, dass das nicht sein persönlicher Wunsch war. Der Verein habe sich bewusst dafür entschieden, mit ihm keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln, sagte der 35-Jährige. Müller ließ offen, ob er seine aktive Karriere möglicherweise woanders fortsetzt. Er war 17 Jahre lang als Profi bei Bayern München. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft Weltmeister. Ausführliches zu diesem Thema hören Sie in unserer Sendung Arena ab 14 Uhr auf Radio 1. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Weitere Meldungen auf rbb24.de. Es ist 12.04 Uhr.
Radio 1. Wetter.
Heute gibt es einen trockenen Mix aus Sonne und einigen meist lockeren Wolken. Es bleibt empfindlich kalt bei 10 bis 14 Grad. Nachts dann bei 0 bis minus 5 Grad und morgen Sonntag wird es dann noch kälter bei 6 bis 10 Grad. Und das Ganze bei wechselhaftem Wetter aus Sonne und Wolken.
Verkehr.
Auf Radio 1 A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. 20 Minuten mehr brauchen Sie zwischen Großkreuz und Leest an einer Baustelle. Im Stadtverkehr Berlin ist es ziemlich ruhig. Aber voller noch auf der Stadtautobahn zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Schmargendorf. Und das in beiden Richtungen. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
Und ich danke dir.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, und da haben wir ein volles Programm. Viele Filme sind in dieser Woche angelaufen und über viele Filme wollen wir heute reden. Es sind auch Berlinale Filme dabei, zum Beispiel das Porträt über Hildegard Knef, die ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre am 28. Dezember. Der Film über sie kommt aber jetzt schon ins Kino. Hildegard Knef, Ich will alles. Da haben wir ein Gespräch mit der Regisseurin Lucia Schmid. Wir wollen reden über einen Film, der bei der Berlinale auch für viel Aufsehen gesorgt hat, mit der Faust in die Welt schlagen, das dann in der zweiten Stunde die Romanverfilmung. Wir reden über eine ARD-Serie, eine sehr bemerkenswerte, vielleicht eine der wichtigsten Serien dieses Jahres. Das ist ein Film, beziehungsweise eine Serie, die basiert auf dem Roman von Oliver Bottini, für mich einer der besten deutschen Krimi-Autoren. Deshalb habe ich mit ihm gesprochen als Head-Autor dieser Serie, Das zweite Attentat. Und außerdem stellen wir Ihnen noch, Sie merken, wirklich ein volles Programm, einen ganz tollen Schauspieler vor, ein junger Mann, den Sie alle kennen als Hauptdarsteller von Im Westen nichts Neues. Jetzt ist Felix Kammerer zu sehen auf einer Insel, ein scheinbares Paradies, Eden, eine große internationale Produktion. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie es so war, dabei zu sein. Damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino und auch Serie im Radio. Hallo allerseits.
Welchen inneren Gewinn bringt die Prominenz oder kostet sie auch etwas?
Sie kostet wahnsinnig viel Kraft. 16. Ich habe eigentlich nie eine Mittellage gehabt. Entweder sehr großen Erfolg gehabt oder ganz bedeutenden Misserfolg.
Sie will froh sein.
Woher nahmen Sie die Kraft?
Es war ein großes Bedürfnis nach der Freiheit und ein großes Training, das ich hinter mir habe im Überleben.
oder nicht.
Hildegard Knef war eine Ausnahmeerscheinung in der oft so faden, irgendwie sehr biederen bundesdeutschen Unterhaltungskunst in der Nachkriegszeit. Eine echte Diva mit internationaler Aura, Schauspielerin, Autorin, Sängerin, mit dieser wunderbaren, heiseren Stimme und den klugen Texten. Die Schweizer Regisseurin Lucia Schmidt zeichnet jetzt ein Porträt dieser großen Künstlerin. Ich will alles Hildegard Knef, übrigens eine RBB-Produktion. Und ich habe mit ihr gesprochen, wollte zunächst wissen, der Film hatte auf der Berlinale Premiere, was sie als Schweizerin ebenso auch gereizt hat. Also was für sie der ganz konkrete Zugang war zu Hildegard Knef. Darüber hat sie nun diesen wunderbaren Film gemacht und ich wollte wissen, warum.
Also tatsächlich wurde mir das Thema angeboten, weil jetzt kommt ja demnächst am Ende des Jahres kommt ihr 100. Jahrestag. Mhm. Und um ganz ehrlich zu sein, meine erste Reaktion war, echt jetzt noch ein Film über Hildegard Knef? Mhm. Weil dann habe ich schon gedacht, da muss es doch schon den einen oder anderen geben, gerade vom RBB. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, ist aber schon eine interessante Frau gewesen. Dann habe ich angefangen zu suchen und bin total früh auf dieses 60er-Jahre-Interview gestoßen mit Friedrich Luft, damals eine WDR-Legende. Wunderschönes Setting, alles schwarz-weiß. Sie sieht fantastisch aus, ja, vor schwarzem Hintergrund. Und dann hat sie da diesen wahnsinnigen Satz gesagt, ja, die bedeutenden Regisseure, die immer so fantastische Filme gemacht haben, von denen man gar nicht denken konnte, dass sie einen schlechten machen, den haben sie dann mit ihr gemacht. Und dann lacht sie und zündet sich eine Zigarette an und die Sonne geht auf und dann war ich schockverliebt. Ja. Und habe gedacht, okay, da möchte ich dran bleiben. Und das blieb dann auch so ihr Umgang mit der Öffentlichkeit. Ja.
Aber interessant, dass du gerade diese Episode erwähnst, auch diesen Abschnitt in ihrem Leben, weil es ging mir bei deinem Film auch so. Also klar, ich bin dir auch begegnet. Man hat sie mal versucht zu interviewen, war auch nicht mal ganz einfach, aber immer sehr unterhaltsam. Aber in dieser Phase gefällt es mir am allerbesten. Die war mir nicht so präsent. Also sie sieht erstmal wirklich fantastisch aus. Sie ist sehr konzentriert, sie formuliert so wunderbar und so klar und so klug. Also vielleicht war es ihre beste Zeit, dachte ich mir, also als ich deinen Film gesehen habe.
Ja, ich glaube, am Anfang denkt man, aber das ist ja auch so ein bisschen hart, nur weil sie da am besten aussehe, war es nicht die beste Zeit. Habe ich dann auch gedacht, das ist es nicht.
Nein, nein, nicht nur.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden. Ich glaube, ich mochte auch die sehr alte, kratzbürstige Hildegard Knef auch sehr gerne. Ich finde sie als Musikerin den Knüller. Ich finde ihre Wandlungsfähigkeit, wie sie dann als Schriftstellerin auftritt und nochmal sich ganz anders präsentiert, mit diesem Mörder-Erfolg vom Gaul. Und das hat mir total gut gefallen. Also ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wann ich sie am besten fand. Und ich fand sie dann letzten Endes auch als, also dieser Trotz, den sie immer wieder hatte, ne? Dieses Gefühl, hey, ihr kennt mich alle mal, ich bin immer noch da. Das hatte ich manchmal so das Gefühl, das hat mir schon auch sehr gut gefallen an ihr.
Ich habe wirklich vieles besser verstanden. Also zum Beispiel, dass eben diese Formulierungskraft in ihren Büchern, gibt ja nicht nur eins, dass die daher kommt. Also wenn sie diese Interviews gibt, da merke ich schon, die Frau kann mit Sprache umgehen. Mhm. Die kann sehr präzise formulieren. Das wundert mich auch nicht mehr, dass das plötzlich dann so ausbrach. Es brach nicht aus, es war ja vorbereitet. Wie bist du jetzt vorgegangen? Also es gibt ja jede Menge. Du hast auch mein Interview mitgesehen, interessanterweise, mit ihr. Also es gibt ja eine ganze Menge Material. Wie bist du dann damit umgegangen?
Also am Anfang bin ich wirklich fleißig. Ich gucke und suche alles, was ich finde und versuche, alles aufzusaugen wie ein Schwamm. Und dann hatte ich relativ schnell so erkannt, es gibt diese Hildegard Knef in den Interviews, die spontan ist, wenn die Leute sie interessiert haben. Also wenn sie nicht gut gelaunt war oder die Frage doof war, dann war sie auch echt schnoddrig.
Weißt du, was du meinst?
Ja. Ich bin auch nicht sicher, aber ich hätte mir total ins Hemd gemacht, wenn ich sie interviewen hätte können, dürfen, müssen. Aber also das war so die impulsive Stimme. Und dann gab sie in ihren Texten, wo sie auch zum Teil oder sehr häufig auch autobiografisch ist, wo sie so das künstlerisch weiterbringt und verarbeitet. Und dann gab es die Hildegard Knef in ihren Büchern, wo ich das Gefühl hatte, da hatte sie schon eine gute Distanz. Und das war, wir hatten das im Schnitt dann so die innere Stimme. Und dann hatte ich gedacht, ich habe ja wie die unmittelbare Hildegard Knef, ich habe die künstlerisch selbstreflektierte in den Liedern und umwandelte oder in Musikstück verwandelte und dann diese innere Stimme. Das war mir dann relativ schnell klar, dass ich diese drei Stimmen zu einer Erzählung verweben möchte.
Was mir besonders gefällt, auch wieder muss ich sagen, ich glaube, das ist mir in den 60er Jahren auch mal hinter die Kulissen dieser Seele zu schauen und zu merken, da gibt's eine große Verletzlichkeit, auch eine große Unsicherheit, eine Angst, eine Panik. Es wundert immer so bei so Weltstars, ne, wenn sie sagt, auf die Bühne zu gehen, ist Irrsinn für mich und so. Ja. Also das sind echte Entdeckungen für mich.
Das freut mich, war es für mich absolut auch. Und ich finde auch, das hat mich auch interessiert am Anfang, so diese öffentliche, diese Ehrlichkeit von Hildegard Knef gegenüber der Öffentlichkeit. Und dann eben diese wahnsinnige Verletzbarkeit. Und ich hatte dann für mich so die Arbeitsthese, für mich war sie wie die Patientin Null eines Lebens in der Öffentlichkeit. Das gab es ja vor dem Krieg so in der Art nicht, dass die Stars so auf den Boden der Tatsachen gelandet sind. Und ich glaube, da hat sie sich sehr häufig auch total überfordert mit. Also sie hat versucht, das zu handeln, zu steuern. Manchmal gelingt's. Manchmal ging der Schuss total nach hinten los. Und ich glaube, diese Schwäche, die du spürst, die ja auch Christina, ihre Tochter, und die später ihr dritter Mann auch mir geholfen haben, auch noch zu entdecken, die war immer da. Und ich habe die aber auch im Laufe der Zeit der Recherche natürlich immer mehr für mich entdeckt und auch gedacht, ach, das ist total interessant.
Ich finde, sie hat eine so wunderbare Stimme, so einen eigenen Gesangsstil und diese Texte. Ich meine, man überlegt zu der Zeit, was so an Schlagern, Kitsch in Deutschland produziert wurde. Die sind so besonders. Wie geht's dir mit dieser Seite ihres Schaffens?
Absolut. Das habe ich, also das bewundere ich auch so toll. Und deswegen, glaube ich, war es auch ein Anliegen, Hildegard Knef, diese Künstlerin, die Musikerin, auch nochmal in eine neue Generation hoffentlich vorzustellen und wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil sie eben tatsächlich etwas hinterlassen hat, das viel, viel mehr ist als Schlager, das nichts mit Schlager zu tun hat. Die Art und Weise, wie sie Lebensbeobachtungen von Frauenbiografien damals in Worte gefasst hat, natürlich waren es auch ihre eigenen Lebensmomente, aber sie hatte auch einen präzisen Blick für die Zeit und wie sie das in Lyrik transportiert hat. Manchmal ganz leicht, manchmal sehr schwer und dann immer hatte sie Musiker. Sie hatte, glaube ich, auch das irgendwie echt Glück oder ein super Gespür, mit wem sie musikalisch zusammenarbeiten muss, dass in der Zusammenarbeit etwas entstanden ist, das sehr viel größer ist als einfach ein Lied. So war es mir.
Natürlich ist das auch ein Nacherzählen ihrer Biografie. Also du gehst an der Biografie entlang, damit man auch eine Vorstellung bekommt, auch von ihrer filmhistorischen Bedeutung. Sie ist ein Star geworden im allerersten deutschen Nachkriegsfilm. Die Mörder sind unter uns. Sie hat den ersten deutschen Nachkriegsskandal verursacht, mit 8 Sekunden übrigens. Ne? Mm. 8 Sekunden Nacktheit. Ich glaube, du hast die vollständig in deinem Film.
Ja, ich glaube, sie sind ganz drin. Ja.
Die berühmte Sünderin ist nach Amerika gegangen. Jetzt muss ich auch sagen, was auch in deinem Film natürlich eine große Rolle spielt, das haben wir noch nicht erwähnt, dass ihr Schaffen, ihr Leben wirklich dem Leiden abgerungen ist. Und das wird im Film auch nochmal ganz klar. Auch die Tochter sagt es ja. An einem bestimmten Punkt in ihrem Leben ist es wirklich ein Kampf gegen die Krankheit gewesen, gegen den Krebs. Und das hat sie auch öffentlich gemacht. Auch das finde ich wichtig. Damals war das auch noch viel mehr tabuisiert als heute. Also das ist dir, glaube ich, ein wichtiges Element, nochmal klar zu machen. Jeder Schritt, jede Sekunde, jedes Werk, was sie geschaffen hat, ist dem Tode und der Krankheit abgerungen?
Ja, schon. Also ich glaube, dass als mir dann bei der Arbeit dann hier nochmal so bewusst wurde, dass sie auch wirklich auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, also sie hatte gerade sie war eine späte Mutter, auch da ihrer Zeit voraus, um Jahrzehnte, sie hatte diese dritte famose Karriere als Schriftstellerin gerade lanciert und dann ist sie so weit oben, wie man höher nicht sein kann und dann hat sie Brustkrebs und transformiert das in etwas Kreatives. Ich finde jetzt das Urteil nicht das allerbeste Buch von ihr, aber ich habe wahnsinnigen Respekt davor, dass sie geschafft hat, diese Krankheit und auch diese Götter in Weiß, dass sie den Mut hatte, zu sagen, hey, Moment, da stimmt was nicht. Und hier habe ich was zu sagen. Das finde ich großartig. Und dieses Überleben, das ist mir auch erst mit der Arbeit mit Christina so klar geworden, dass ich glaube, deswegen spielt der Krieg dann eben doch eine größere Rolle, als ich anfänglich gedacht habe, dass ich glaube, diese Fähigkeit zu überleben, aber auch die Schwäche, womit sie immer zu kämpfen hatte, das rührt eben oder Fuß zurück auf diese Erfahrungen im Krieg. Und das war so eine Entdeckung.
Lucia Schmidt, Regisseurin von Ich will alles, Hildegard Knef, der Film jetzt im Kino zu sehen. Und wir hören sie jetzt natürlich auch singend, Hildegard Knef, mit Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen.
Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich möchte noch ein wenig reden. Sie müssen nicht zuhören und auch nichts verstehen. Ich muss nur mit jemandem reden. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Für wen soll ich mich auch erholen? Ich weiß, es ist 4. Sie wollen jetzt gehen. Und gähnen seit langem verstohlen. So sitz ich seit Jahren, hasse die Stille, liebe den Lärm, die schlaflose Nacht. Erwarte den Tag mit ertrunkenen Gedanken, begegne der Frühschicht der Stadt, die erwacht. Lichtlose Nacht. Alleine das können wir immer noch sein. Zu zweit ist man niemals gewesen. Wir kennen uns nicht und erkennen uns doch. Sind Schatten der Schatten gewesen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen mal wieder reden über eine Serie, die Sie alle jetzt schon sehen können, denn sie steht in der ARD Mediathek, ist ab 9. dann auch im Fernsehen zu sehen, da wird also ausgestrahlt, 9. April. Aber wir wollen natürlich hinweisen darauf, dass Sie das alles auf einmal sehen können auch. Eine außergewöhnliche Serie, finde ich, eine große ARD-Produktion mit großem Aufwand auch gedreht und auf der Grundlage eines Romans, eines der besten und, wie ich finde, wirklich qualitativ am höchst stehenden deutschen Krimi-Autors, der schon viele bedeutende Romane geschrieben hat, der oft politische Themen mit kriminalistischen Ermittlungen verbindet, wie kein anderer in Deutschland. Freue mich erstmal sehr, dass er Zeit für uns hat, auf der Grundlage seines Romans Einmal noch sterben. Der ist erschienen bei Dumont, entstand die Serie Das zweite Attentat von Oliver Bottini. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Du warst bei dieser Serie, wie sagt man so schön, Head-Autor. Jetzt ist das ja ein sehr komplexer Roman. Das ist aber bei dir nicht untypisch, dass du also verschiedene Ebenen mit hineinnimmst. Natürlich geht es auch um die Figuren, um ihre Geschichten. Es geht aber oft um gesellschaftliche Zusammenhänge, auch sehr brennende gesellschaftliche Probleme. Mal ganz allgemein die Frage, warum ist der Kriminalroman, und ich nenne das jetzt trotzdem mal Kriminalroman oder Thriller, warum ist der so ein gutes Genre für dich, um all diese Dinge zu transportieren?
Ich mag es einfach wahnsinnig gern, wenn die Dinge, die Geschichten so eine klare Struktur haben. Und das ist beim Krimi so, das ist beim Genre so. Und man kann diese Struktur nutzen, um alle Probleme dieser Welt zu verhandeln und eben gerade auch Probleme, die eben sehr komplex sind, politische Probleme oder auch historische Ereignisse. Da eignet sich der Krimi einfach gut aufgrund der Struktur. Du kriegst die Leute. Ich erzähle sehr gerne, also jetzt nicht so, wird die Figur überleben oder wird sie gleich umgebracht werden, sondern auch die Spannung innerhalb der Figuren, die Entwicklungen. Du hast beim Krimi oder beim Thriller natürlich auch immer die tragischen Momente, also Tod, wie gehen die Hinterbliebenen damit um? Das finde ich ganz toll, sowas beschreiben zu können. Da steckt einfach wahnsinnig viel Emotionalität, also natürlich nicht in jedem Krimi, aber für mich ist das Wesentliche, die Struktur und die Emotionalität und die Themenbandbreite, die du verhandeln kannst.
Das alles kann ich ja sagen, eben mit großer sprachlicher Sorgfalt, die deine Romane schon, finde ich, über den Durchschnitt deutlich herausheben. Jetzt sind wir aber beim Film, also da geht's um das Visuelle. Hauptrolle spielt der großartige Noah Saavedra, den kennen wir natürlich als österreichischen Schauspieler aus vielen Produktionen. Dann haben wir Daniel Lomatsch und viele andere wirklich tolle Darsteller und Darstellerinnen. Barbara Eder ist die Regisseurin, kennen wir von Der Schwarm. Du hast von Struktur gesprochen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du die Struktur sowohl deines Romans als eben auch dieser Serie beschreibst, denn die ist nicht unkompliziert, finde ich. Das sind schon auch mehrere Ebenen.
Ja, es gibt zwei Zeitebenen, 2003 und 2023, wobei da muss man ja jetzt schon trennen. Im Roman ist es ja nur 2003. Und dann kam, wir hatten irgendwann dann Kontakt zum WDR, also Mario Krebs, der Produzent. Und der WDR sagte, also 2003, so wie die Serie eigentlich aufgebaut war, Spiel 2003, ist ja sehr schön. Aber was sagt uns das heute? Im Jahr 2023 oder 2019 war das damals, baut doch bitte eine Gegenwartsebene dazu. Und so kam das, dass es eben die Ebene 2023 gibt. Und als wir das gebaut haben, also Mario und ich, vor allem so im Austausch dann immer, haben wir sehr schnell gemerkt, dann ist 2023 aber automatisch auch die Hauptgeschichte, also die Geschichte des jungen Alex Jaromin, der auf die Suche geht nach der Wahrheit letztendlich. Das bedingte dann natürlich diese Komplexität, dass wir ja nicht nur ein politisches Thema erzählen müssen, das ja schon relativ komplex ist, also Irakkrieg und die ganzen politischen Dimensionen damals, sondern wir hatten halt plötzlich zwei Zeitebenen, Vater-Sohn-Geschichte über 20 Jahre. Das macht es halt dann sehr kompliziert, ne?
Eine lange Reise hinein in politische Zusammenhänge, aber auch in familiäre Zusammenhänge, also auch eine Reise zurück in die eigene Vergangenheit. Du hast ja schon die Themenfelder so ein bisschen umkreist, aber interessant finde ich schon, dass die Reise, so wie sie jetzt in der Serie ist, eben zu verschiedenen Konfliktfeldern führt oder zurückführt. Also wir haben den Krieg in Ex-Jugoslawien, wir haben den Irakkrieg als Auslöser, wir haben sogar ein Gefühl für heutige Konflikte, die dann noch durchaus spürbar sind. Also das ist schon auch eine Reise hin zu den brennenden Punkten dieser Welt im 21. Jahrhundert.
Ja, das ist wahr und das machte es natürlich dann so komplex letztendlich, dass wir dann da saßen und uns überlegt haben, wie gehen wir denn mit den Bösewichtern von damals heute um, also auf der Zeitebene 2023, was machen die eigentlich? Die können ja nicht einfach nur jetzt in ihren hohen Ämtern sitzen und gar nichts Böses mehr tun. Und dann kam eben der Gedanke, die müssen eigentlich schon wieder eine Intrige wie damals eben auch spinnen, weil sie ja eine bestimmte Agenda haben, die sie eben politisch umsetzen wollen. So kam diese Iran-Geschichte noch mit ins Spiel. Die iranischstämmige Freundin bzw. neue Bekanntschaft von Alex, unserer Hauptfigur, die da auch am Rande mit hineingezogen wird, beziehungsweise dann ja auch immer mehr. Und da war dann schon so dieses Iran-Thema angelegt. Und dann haben wir sehr intensiv überlegt, geben wir Simin, also dieser iranischen Freundin, eine wichtigere Geschichte? Also ist sie zum Beispiel Fluchthelferin? Holt sie iranische Flüchtlinge über die Türkei aus dieser Region nach Deutschland? Oder wie kriegen wir diese Thematik mehr rein? Und da waren zeitgleich ja die Proteste in Iran, die Frauenbewegung vor allem auch. So kam das und das war dann auch das Verdienst von den anderen Autoren, dass sie diese Ideen hatten und das dann einfach mit eingebaut haben. Und so entsteht dann so diese Aktualität auch, was ich dann auch sehr schön finde. Ne? So, und auch natürlich dieses Moment, Geschichte wiederholt sich.
Jetzt hast du schon von der Aktualität des Stoffes gesprochen und eben vom Wert und Unwert von Wahrheit. Und man kann ja sagen, da sind wir heute noch einen Schritt weiter, also über die Grenze rüber, nämlich dass Wahrheit überhaupt kein Kriterium mehr ist in der Politik, keinerlei Rolle mehr spielt, dass irgendwas faktisch noch basiert ist. Insofern ist dein Stoff schon auch etwas Prophetisches im gewissen Sinne oder der Befund ist eigentlich noch deprimierender als damals.
Ja, es ist wirklich deprimierend und ich suche da auch für mich persönlich so einen Umgang damit, weil ich habe mich immer erinnert an den Spruch, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit. Und das gilt seit vielen Jahren nicht mehr. Die Wahrheit ist längst kein Kriterium mehr. Also das sind Jahrzehnte, wo das schon einfach alles nicht mehr stimmt. Die Wahrheit spielt keine Rolle mehr in der hohen Politik. Sie ist ein Mittel zum Zweck, genauso wie die Lüge ein Mittel zum Zweck ist. Und zwar, so wie das eben benutzt wird, ein legitimes Mittel zum Zweck. Also kein Wert an sich mehr. Und das ist für mich dann auch die Ursache, warum diese Demokratien, in denen wir leben, wirklich möglicherweise vor die Wand gefahren werden. Ich frage mich, was kann man dem entgegensetzen? Also auch ich so für mein privates Leben, wie gehe ich damit um? Na, wenn man sieht es ja Tag für Tag immer und immer wieder. Aber auch wenn man jetzt nicht nur Donald Trump oder Vance sieht oder Putin oder wen auch immer, sondern auch in unserer deutschen provinziellen Politik, ne? Die Wahrheit, das ist kein Wert an sich mehr. So, was ist die Reaktion? Was macht man? Ich kann meine Empörung, mein Frust immerhin in Literatur gießen oder in Serien oder Drehbücher. Ne? Aber das beantwortet die Frage nicht, wie gehe ich persönlich damit um?
Aber die Frage wirst du dir wahrscheinlich weiter beantworten in deinen nächsten Büchern, in den Büchern überhaupt. Die Frage zumindest stellen ist ja auch wahnsinnig wichtig und das macht auch diese Serie, die wir jetzt sehen können, eben in der ARD Mediathek mit großen Schauwerten auch. Ist auch ein Actionfilm, ist auch richtig was los, gibt sehr temporeiche Szenen. Serien, aber es gibt eben auch die anrührenden Porträts der Menschen, die in dieses Räderwerk hineingeraten sind, wie das ja für einen Thriller nicht untypisch ist. Nenn noch mal die beiden Hauptdarsteller, nämlich Noah Saavedra und Daniel Lomax, spielen also die Hauptrollen in Das zweite Attentat. Bedanke mich sehr herzlich beim Head-Autor dieser Serie und beim Autor des Romans, bei Oliver Bottini. Dankeschön.
Ich danke dir, Knut.
Radio 1 setzt maximal auf Minimal. Philip Glass, The Complete Piano Etudes. Am 16. Juni in der Philharmonie Berlin. Alle Infos auf radio1.de. Philip Glass, der Meister der Minimal Music. Weltweit gefeierter Komponist und Musiker. Jetzt bringt er seine Etüden auf die Bühne. Gespielt von 10 gefeierten Pianisten aus Klassik, moderner Klassik, Contemporary und Jazz. Radio 1. Für alle, die auf elegante, melodische Fragmente stehen und natürlich nur für Erwachsene.
Werbung.
Hallo, ich bin's, der Osterhase. Mutter unbedingt zur I Love Bikes Aktion im Rathaus.
Entdecke unsere große Auswahl an Bike- und Zubehörschnäppchen für deinen Osterkorb. Das Rathaus, achtmal in Berlin und Brandenburg.
Das Rathaus.
Infos unter das-rathaus.de.
Gemacht für euren Morgen.
Mein Lieblingsgoldstück? Dinkelbrötchen mit Körnern. Für frühe Vögel wie mich.
Weizenbrötchen, das Original halt.
Roggen, schön kräftig zum Durchstarten.
Bei uns findet jeder sein Goldstück. Außen knusprig und innen lecker weich. Nur in der Tiefkühltruhe von Koppenrad und Wiese.
I Love Bikes. Entdecke die Bikeschnäppchen im Rathaus. Da, Motto hin.
Schön, schöner, Schönhauser Allee-Arkaden. Der neue Rewe Rundum-Sorglos-Supermarkt hat eröffnet. Heute ab 11.30 Uhr mit spannenden Workshops und Showkochen. Und ab 14 Uhr exklusive Konzerttickets von Tokyo Hotel gewinnen. Auf zum Rewe-Supermarkt in den Schönhauser Allee-Arkaden.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Das ist Floriana?
Was haben Sie denn erwartet?
Sie müssen Dr. Retter sein. Ihre Geschichte hat uns dazu inspiriert, alles hinter uns zu lassen und neu anzufangen.
Das Leben hier ist grausam, frustrierend. Scheitern ist unausweichlich.
Hört sich an wie ein totaler Groschenroman, diese hochdramatische, aber wahre Geschichte. Eden erzählt sie, sie erzählt von dem sehr elitären, sehr verschwurbelten Friedrich Ritter, eine Berühmtheit in seiner Zeit, so Anfang der 30er Jahre, gespielt von Jude Law, der sich so eine ganz eigene Welt gebaut hat, als ein Verächter der Zivilisation auf einem Archipel der Galapagos-Inseln. Das Ganze jetzt verfilmt von Ron Howard mit Starbesetzung. Jude Law habe ich ja schon genannt, Daniel Brühl ist auch dabei und ein junger Schauspieler, den wir bestens kennen und der jetzt ganz offensichtlich durchstartet zu einer internationalen Karriere. Felix Kammerer. Gleich ist er hier im Gespräch zu erleben.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, jetzt im Kino zu sehen, eine wahre und im Prinzip unglaubliche Geschichte. Und wenn man sie so erzählt, es gab auch einen Dokumentarfilm darüber, dann denkt man sich, kein Drehbuchautor kann auf solche Ideen kommen. Also es ist aber das Leben, das diese Geschichte geschrieben hat, zwischen den beiden Weltkriegen, eine Art Oase, Eden eben. Das ist eine Art Kolonie, es ist aber auch ein Spiegelbild der Gesellschaft da draußen. Also beides geht hier zusammen in dieser Geschichte vom berühmten Philosophen, Arzt, damals ein berühmter Mann, Friedrich Ritter, gespielt von Jude Law. Und was auf dieser Insel passiert, das erzählt uns der Film von Ron Howard eben sehr genau. Eden heißt er und es ist ein ironischer Titel, denn das Paradies zerbricht. Und wir sehen einen jungen Schauspieler, den wir natürlich bestens kennen. Die Welt kennt ihn eigentlich seit Im Westen nichts Neues. Dieser Oscar-gekrönte Film, der spielt ja die Hauptrolle, Felix Kammerer. Und ich freue mich sehr, ihn jetzt mal kennenzulernen. Hallo Felix.
Hallo.
Felix, das war damals wirklich der Beginn, man kann es sagen, eines Weltruhms. Der Film hat einen internationalen Erfolg gehabt. Du hast die Hauptrolle ergreifend gespielt. War das dann eben auch mit der Auslöser dafür, dass du jetzt solche internationalen Produktionen machen kannst mit Superstars, muss man ja sagen. Also Jude Law, Vanessa Kirby ist dabei. Also war das so der Beginn vielleicht auch einer neuen Karriere dann für dich?
So, Im Westen nichts Neues war natürlich der Start für eine internationale Karriere, wie ich sie jetzt haben darf. Ich merke aber, dass also zum Beispiel andere Filme, die ich jetzt schon gedreht habe, die dann auch dieses Jahr noch rauskommen werden, die haben sich konkret durch die Oscar-Verleihung beispielsweise ergeben. Ich weiß aber auch, dass Ron mich in Im Westen nichts Neues gesehen hatte und dann irgendwie schon mich gedacht hatte. Dass es dann aber tatsächlich dann auch so kommt, ja, ich glaube, im Westen nichts Neues hat erstmal die Aufmerksamkeit generiert und jetzt muss ich mich aber da auch beweisen, um mich zu halten.
Wir wollen aber nicht vergessen, du bist natürlich ein Mann des Theaters, du spielst am Burgtheater, also das ist eines der wichtigsten deutschsprachigen Theater überhaupt, was wir haben. Also da hast du auch wichtige, große Rollen. Das ist eine andere Seite deines Schaffens, vielleicht sogar noch die nach wie vor wichtigere oder wird das jetzt in Zukunft vielleicht noch mehr beides sein?
Also ich bin am Burgtheater, bin ich noch Gast. Ich bin kein festes Ensemblemitglied. Das gibt mir natürlich Flexibilität, weil ansonsten müsste ich mich an deren Pläne halten, was jetzt mit Drehs so nicht machbar ist. Aber ansonsten fühle ich mich jetzt mittlerweile seit 1 bis 2 Jahren dem Film schon eher zugewandt als dem Theater. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Ich frage mich, ob sich das vielleicht auch wieder zurückwandelt, aber gerade fühle ich mich im Film sehr zu Hause.
Und in diesem Film ganz offensichtlich auch, denn es ist eine große Herausforderung. Also es ist ein, ja, wenn man so will, ein Kammerspiel auf einer Insel. Das sind ja wenige Figuren aufeinander angewiesen, aufeinander auch losgelassen. Und vielleicht kannst du erstmal sagen, warum du auf diese Insel kommst. Denn das ist ja nochmal so eine extra kleine Einheit, diese 3 Figuren innerhalb dieser an sich schon kleinen Einheit der Menschen auf der Insel.
Also wir drei sind eine Gruppe von Leuten, die sich mehr oder weniger zufällig in Europa der 20er Jahre gefunden hat und glaubt, gut zusammenzupassen und gut zusammenarbeiten zu können. Dass sich das dann aber nicht so einlöst, liegt fast auf der Hand, wenn man diese unterschiedlichen Charaktere betrachtet.
Also es ist so eine Art Liebesdreieck, kann man schon sagen. Also im Mittelpunkt steht die sehr, sehr schillernde Baronin, wunderbar gespielt von Anna de Armas, kennen wir als Marilyn Monroe aus Blond. Die steht im Mittelpunkt, dann gibt es die beiden jungen Männer, einer davon bist du und sie hat ja große Pläne auf dieser Insel. Sie will was machen, sie will ein Hotel bauen, völlig verrückt. Und man fragt sich ja die ganze Zeit über, spinnt sie einfach oder ist es ein realer Plan? Seid ihr vollkommen erlegen oder nicht? Also vielleicht kannst du das auch mal schildern, wie viel Realität möglicherweise in dem Ganzen steckt. Es ist eine wahre Geschichte, das wollen wir nie vergessen.
Es ist eine wahre Geschichte und ich bin fest davon überzeugt, dass sie auch den Plan hatte, dort dieses Hotel zu bauen. Da hängt aber auch ganz viel Selbstbetrug mit drinnen. Oh, ich glaube nicht, dass das jemals hätte funktionieren können. Mittlerweile gibt es da ein Hotel, auch geführt von den Leuten, die aus der Widmer-Familie dann kamen. Aber ich glaube schon, dass das konkrete Pläne waren. Ganz ernst zu nehmen allerdings natürlich nicht.
Also das ist ja der Reiz, finde ich, auch gerade dieser Dreierkonstellation, dieser 3 Menschen, die kommen aus der Zeit nach dem Krieg, sind schillernde Hochstapler, sind Lebenkünstler, vielleicht auch Menschen, die sich selbst wirklich als Künstler empfinden. Also das finde ich ganz reizvoll, weil man merkt ja immer, das ist eine Zeit der Schwebe, auch für die Charaktere.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, außer in dieser Zeit hätten die sich auch gar nicht finden können. Das war notwendig, um in so einer Art luftleeren Raum aufeinander zu treffen und zu glauben, dass es wirklich etwas werden könnte.
Wenn sie haben Musik dabei, diese tollen Kostüme. Alles ist auf der Insel ja irgendwie auch bizarr und fremd im gewissen Sinne. Und ich frage mich jetzt, wie das beim Spielen dann auch ist. Also man ist da vor Ort, ist sowieso ein Fremdkörper, klar, in dieser Natur. Aber dann eben auch nochmal die Fremdheit zu spielen einer solchen Figur. Wie war das für dich?
Das glaube ich, die Widrigkeiten dort, dass man dann so tut, als wäre man isoliert, aber man dreht neben einer Autobahn und dass wir, selbst wenn es jetzt manchen Tagen sogar recht kühl war mit einem Sturm und dann versucht man so zu tun, als würde man schwitzen. Aber ich glaube, das gehört zu dem Job einfach dazu und trägt wahrscheinlich auch zur Erzählweise des Films bei.
Es ist nicht die echte Galapagos-Insel, sondern es ist Australien wohl gewesen, soweit ich weiß. Und letztlich, auch wenn es ein Superstar ist, Ron Howard hat hier eine Art unabhängigen Film produziert. Das ist eine kleine Produktion, in wenigen Tagen gedreht. Hat man das auch gemerkt beim Arbeiten?
Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es schnell gedreht wird und dass wir nicht ewig Zeit haben. Das Tolle an Ron ist dann, dass er natürlich genau weiß als Profi, in welchen Momenten er dann Raum geben muss, Zeit geben muss, damit das Produkt dann trotzdem stimmt, damit der Film funktioniert. Aber es hatte auf jeden Fall eine gewisse Spontanität in sich, diese Produktion, die man vielleicht bei anderen nicht hat.
Sicher, auch weil es eben dieser kleine, überschaubare Cast ist und diese klare Konstellation. Ich kann mir wir können uns deine Figur noch nicht richtig vorstellen. Ich schon, ich habe es ja gesehen, also diesen Rudolf Lorenz. Was ist das für ein Typ? Du hast ja wahrscheinlich auch recherchiert, um ihn zu begreifen. Den gab es ja eben auch wirklich, muss man immer wieder sagen.
Ja, den gab es wirklich. Ich habe da auch in einem österreichischen und deutschen Nationalarchiv Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit gefunden, die sehr gut beschreiben, was diese Truppe da unternimmt zu den beiden Anhängseln der Baroness gibt es allerdings nicht so viel Material. Und da habe ich dann ein bisschen wie ein Archäologe immer wieder so die Stückchen, die gefehlt haben, ergänzen müssen. Und das macht dann aber großen Spaß. Und das ist irgendwie auch das, was den Job ausmacht, finde ich. Rudolf Lorenz ist ein junger Mann, der auf der Suche ist nach etwas, was ihn erfüllt. Und ich glaube, der wird das nie finden. Aber auf dem Weg dieser Suche landet er auf den Galapagos-Inseln und versucht dann zum Schluss dort zu überleben, weil er sich etwas gewünscht hat, was er womöglich jetzt nicht mehr los wird.
Also auch er ist natürlich ein Kind seiner Zeit und das spielst du ja auch bewusst mit, diesen Hintergrund, dass man begreift, dass er aus so einer Verunsicherung einer ganzen Gesellschaft kommt?
Absolut, also das ist genau eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Rudolf Lorenz war jetzt noch zu jung, um im Ersten Weltkrieg selber an der Front gewesen zu sein, aber der hat auf jeden Fall die ganze Zeit danach mitbekommen und das ist die Generation, die danach in den Zweiten Weltkrieg. Und genau diese gefangene Generation der Jugend, die in einer Welt aufwächst, die aus einem faschistoiden System kommt, Kaiserreich, sehr hart und in den Faschismus wieder reingeht, das ist genauso ein luftleerer Raum, in dem diese jungen Menschen dann versucht haben, sich zurechtzufinden und womöglich schlechte Entscheidungen getroffen haben.
Also insofern ist der Film für mich auch so eine Art Fortsetzung. Das ist natürlich auch Zufall, dass du jetzt sofort mit diesem Film wiederkommst, aber von Im Westen nichts Neues. Also die Themen, die da angeschlagen werden, das sind die Themen der Heimkehrer dann auch, also aus diesem Ersten Weltkrieg. Wir reden auch gleich weiter über Eden.
We gotta counter the culture. Let's get along. Come into my world. It's too far gone. We gotta counter the culture. Let's get along. Come into my world. It's too far gone. We gotta counter the culture. But we're still afraid of our diversity. When the bells ring out, a state of urgency. Think before you talk. We gotta counter the culture. Let's get along. Come into my world. It's too far gone. We gotta counter the culture. Let's get along. Culture.
Jetzt bei uns im Kino zu sehen, der Film mit Felix Kammerer und vielen anderen tollen Schauspielern. Eden, der neue Film von Ron Howard, erzählt eben von dieser verrückten Kolonie. Man könnte ja auch denken, es ist eine Art Sekte, ist es aber ja nicht wirklich. Also im Mittelpunkt steht eben dieser, ich sag's schon mal, durchgeknallte Friedrich Ritter, den Jude Law mit aller Besessenheit und Verrücktheit spielt, der aber offenbar ja doch auch ein Charisma hatte. Also Leute haben seine Berichte gelesen, Leute wollten wissen, was er da tut, was das für ein anderes Leben ist. Und kannst du das vielleicht mal beschreiben, Felix? Also er führt ja schon eine andere Form von alternativen Leben vielleicht, von dem, was die Zivilisation so anbietet, hat auch eine gewisse Attraktivität?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was wir nicht kennen, zieht uns immer an. Das Unbekannte, das Seltsame und also wir kennen das genauso heutzutage, wenn wir hören, dass Leute wochenlang sich isolieren und in der Arktis oder in einer Wüste überleben. Das ist interessant und besonders in der damaligen Zeit zu hören, da sind Menschen, die auf eine einsame Insel gehen und dort eine neue Gesellschaft ausrufen, eben gerade in einer Zeit, wo man sich selber genau das wünscht, dem allem entfliehen zu können, ist es eine sehr ansprechende Geschichte und wird dementsprechend natürlich auch mit großem Interesse verfolgt.
Es wird im Film auch immer sehr deutlich gemacht, finde ich, dass man das sehr kritisch sieht und dass man schon ahnt, diese Art von Verführung, die er hat und diese manipulative Kraft, die führt irgendwann mal in eine Abhängigkeit. Also es geht schon auch um den Verlust von Demokratie. Es wird sogar, glaube ich, mal gesagt irgendwann. Also wenn Demokratien sterben, kann das sehr, sehr schnell gehen. Und das ist vielleicht auch die Aktualität dieses Stoffes, wenn man sieht, wohin Verführung führen kann.
Ja, das finde ich ist eine der besten Textstellen, die auch glücklicherweise oft zitiert wird, weil sie sehr aktuell ist. Da sagt Friedrich Ritter, gespielt von Jude Law, sagt Demokratie, Faschismus, Krieg, sich wiederholen. Und dann geht das Ganze von vorne los und ich möchte jetzt nicht so weit gehen, um zu prognostizieren, dass es jetzt in unserer Gesellschaft auch Krieg bedeutet, aber es hat einfach ganz seltsame Züge in letzter Zeit angenommen, wo man sich traurigerweise an Vergangenheit erinnert fühlt und eher dazu tendieren sollte, wachsam zu bleiben.
Also der Film assoziiert das auf jeden Fall, nimmt das immer mit hinein, dieses Nachdenken darüber. Und es ist natürlich auch ein abenteuerlicher Film, weil man nicht vergessen, neben dieser politischen Dimension, die es gibt, es ist ein Film in so einer exotischen Wirklichkeit, in der du und ich glaube auch die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen, glaube ich, auch sehr physisch agieren müssen. Also es ist ja da auch heiß, es ist schlammig, es ist nicht Zivilisation. Also war das auch ein anderes Spielen, als vielleicht, wenn man eben seinen Text hat und erzählt? Weil gut, im Westen nichts Neues ist ja auch ein extrem physischer Film gewesen. Und Daniel Brühl war da auch schon dabei übrigens. Ne?
Ja, wohlgemerkt hatte Daniel Brühl aber bei West nichts Neues wirklich den allerbesten Part, was die physische Belastung anging, weil er in seinem Seidenpyjama sein Croissant essen durfte. Das war natürlich für ihn eine enorme Belastung dann. Diesmal ist er ganz anders eingespannt. Also dann da durchs Feld laufen, Häuser bauen, Bäume fällen. Und wir haben das ja alles wirklich dort gemacht vor Ort. Also das wurde auch nicht gefaked, wie das bei anderen Filmen dann so ist. Und ich war auch wirklich im Meer und bin auf das Boot zugeschwommen. Und wenn man 6 Stunden lang im Meer mit Kleidung schwimmt, wird das sehr schnell sehr anstrengend. Man hat dann natürlich die Unterstützung des Stuntteams. Es sind hunderte Leute, die auf einen aufpassen und gucken, dass einem nichts passiert. Aber nach so einem Tag bist du dann auch wirklich gerädert.
Felix, wir haben schon ein bisschen was von dir gehört, also auch von deiner Theaterlaufbahn. Ich gebe zu, dass ich das nicht wusste, habe erst das bei der Recherche mitbekommen, dass deine Eltern eben sehr berühmte Opernsänger sind übrigens, also Angelika Kirsch, Schlager, dass es deine Mutter ist. Das ist eine musikalische Familie und du bist aber in eine andere Richtung gegangen. Oder stand das irgendwann jemals mal vielleicht doch zur Debatte, der Junge muss auch auf die Opernbühne oder ein Instrument spielen?
Also ich habe Geige, Klavier und Cello gespielt. Ja. Höchst unerfolgreich, weil ich heutzutage auch nichts mehr davon wirklich beherrsche. Aber die Tendenz liegt natürlich nahe, sich auch in diesen Beruf zu begeben. Und ich glaube, das sieht man dadurch, dass ich jetzt auch auf der Bühne bin. Also es war klar, ich möchte auf die Bühne, ich möchte in die darstellende Kunst in einer gewissen Form, egal was das jetzt heißt. Und dass es dann nicht die Oper geworden ist, darüber bin ich eigentlich ganz froh. Also ich mache ja einen ähnlichen Beruf, vielleicht sogar den gleichen, aber nicht unbedingt denselben.
Aber ich sag mal, Musikalität, Rhythmusempfinden, Gefühl für Sprache, für den Klang von Sprache, das ist ja etwas, was vielleicht dann die Musik und deine Art von Theater und von Film verbindet.
Auf jeden Fall, aber das könnte man natürlich auch sagen, dass ich Österreicher bin und denen so ein gewisser Rhythmus, ein Schwung schon irgendwie eingeboren ist. Das hilft natürlich bei manchen Texten auf der Bühne ganz enorm. Für einen Film, weiß ich nicht, da hat es mir jetzt noch nicht maßgeblich geholfen, dass ich aus einer musikalischen Familie kam. Mal gucken, wann der nächste Musikfilm kommt.
Also mal man anders arbeitet beim Film. Es sind ja wirklich immer Stücke. Der Rhythmus stellt sich erst im Schnitt dann wahrscheinlich her. Du hast ja gesagt, es kommt jetzt auch einiges noch auf uns zu. Sachen, wo du mitspielst. Vielleicht magst du eins oder darfst du eins rausgreifen. Ein Projekt, auf das wir uns noch freuen können.
Also das eine, was ich jetzt auch schon sagen kann, das wurde jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten verkündet. Das ist Frankenstein von Guillermo del Toro. Das kommt im November dann und das war auch wieder eine fantastische Zeit mit Jacob Elordi, Christoph Waltz, Oscar Isaac, Mia Goth. Haben wir ewig lang in Kanada und Schottland gedreht und ich freue mich, wenn das dann rauskommt, weil das ist auch ein sehr großes Herzensprojekt und einer wie Ron auch so ein Regisseur, mit dem man einfach wirklich gerne mal arbeiten möchte.
Jetzt aber haben wir erstmal ganz reduziert eine Inselgeschichte, die aber gleichzeitig eben auch ein Spiegelbild ist einer auseinanderbrechenden Gesellschaft. Eden ist der neue Film von Ron Howard, unter anderem mit Felix Kammerer, bei dem ich mich herzlich für das Gespräch bedanke. Dankeschön.
Vielen Dank.
Birgit Paul.
Radio 1 präsentiert das Festival Impro 25 im Ratibor Theater. Noch bis morgen feiern Impro-KünstlerInnen aus aller Welt beim größten europäischen Festival das Impro Theater. Dieses Jahr widmet sich das Festival der Erforschung neuer Techniken, Werkzeuge und Herangehensweisen. Während der Festivalwoche haben jeweils 6 bis 7 Impro-SpielerInnen brandneue Formate entwickelt. Eines davon ist heute Abend zu sehen. Human Nature unter der Leitung der israelischen Spielerin Hila Di Castro. Außerdem heute Nachmittag auf dem Programm die einzige Show in deutscher Sprache, der Berliner Impro-Klassiker Gurke oder Banane. Das Festival Impro 25 läuft noch heute und morgen im Ratibor Theater in Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos auf radio1.de.
Werbung.
Frische vom Rekordsieger. Lohnt sich. Spinat 500 Gramm zu Deutschlands günstigstem Preis von nur 1,49. Lidl ist Deutschlands Nummer 1 für Obst und Gemüse im Discount. Ausgezeichnet durch den Retail Award. Lidl lohnt sich.
Kick. Mehr Film- und Serienhelden, als du denkst. Entdecke unsere große Auswahl an Artikeln mit coolen Motiven von Super Mario, Garfield, Hello Kitty, Tom und Jerry und mehr. Zum Beispiel T-Shirts ab 3,99 €. Auch online auf kick.de. Kick. Mehr, als du denkst.
Mit Aldi kannst du es dir leisten. Osterangebote entdecken und sparen. Diese Woche zum Probierpreis Osterfantasie-Nougat-Eier. Der 150-Gramm-Beutel statt 2,49 Euro für nur 1,79 Euro. Wer Ostern sucht, findet es bei Aldi. Aldi. Gutes für alle.
Sie fragen sich, wie Sie mit ETFs Ihr Wertpapierdepot richtig aufstellen? Finden Sie es heraus beim kostenfreien Vortrag des VZ Vermögenszentrums zum Thema 7 Tipps fürs richtige ETF-Depot. In Berlin am Montag, 7. April um 18.30 Uhr im Dorint Hotel Kurfürstendamm. Jetzt anmelden unter vermögenszentrum.de.
Hopp, hopp, hurra! Frohes Ostersparen mit der Penny-App. Entdecke bis Ostern jede Woche einen neuen 20%-Coupon auf wechselnde Sortimente. Diese Woche 20% auf Süßware. Jetzt registrieren, Coupon aktivieren und Next Level sparen. Erstmal in die Penny-App.
Und jetzt was Eigenes.
Sonntag, 6. April, 15 Uhr, Max-Schmeling-Halle. Die Basketball-Bundesliga. Alba Berlin gegen Rasta Vechta. Gelingt die Revanche für die Auswärtsniederlage im Hinspiel? Alba, mit Leib und Seele für Berlin und Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 vom RBB. Nachrichten.
Um 13 Uhr mit Christian Findt.
Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die Hauptverhandler treffen sich seit dem Morgen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin. Georg Schwarte berichtet.
Unionsfraktionschef Frey sagte, man wolle jetzt so gut und so zügig wie möglich zu einem Abschluss kommen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte vor Beginn der Gespräche, heute beugen wir uns über die, so wörtlich, dicken Klopper. Das heißt, diejenigen Themen, die nicht geeint sind. SPD-Chefin Saskia Esken erklärte, die entscheidende Frage sei weiterhin, wie die Projekte finanziert werden könnten, darunter die Stabilisierung der Renten.
Geht es nach den Plänen von Union und SPD, soll es künftig überall in Deutschland möglich sein, mit Karte oder Smartphone zu bezahlen. Laut der Welt am Sonntag haben sich die Parteien darauf in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Irene Lottes.
Dem Bericht nach steht der Plan im Verhandlungspapier der Arbeitsgruppe für Steuern und Finanzen. Neben der Wahlmöglichkeit für Kunden geht es auch darum, Steuergesetze durchzusetzen und Betrug effektiver zu verhindern. Den gibt es häufiger in Branchen, in denen viel mit Bargeld gezahlt wird. Schätzungen zufolge entgehen dem Staat dort jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro an Steuereinnahmen.
Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geht heute in die entscheidende Runde. Beide Seiten verhandeln in Potsdam über die Empfehlung der Schlichter. Sollte es keine Einigung geben, drohen wieder Streiks. Ulf Hilbert.
Die Schlichter haben unter anderem vorgeschlagen, die Gehälter der Beschäftigten in 2 Stufen anzuheben. Um 3% zum 1. April und nochmal um 2,8% im Mai kommenden Jahres. Außerdem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig mehr Möglichkeiten haben, ihre Arbeitszeit flexibler zu gestalten oder auch gezielt mehr arbeiten zu können und dafür Zulagen zu erhalten.
Die Stiftung Garnison Kirche Potsdam ist offenbar in Geldnot, wie der Finanzdezernent der Evangelischen Landeskirche Fritz auf der Synodentagung in Berlin mitteilte, habe die Stiftung darum gebeten, die Rückzahlung eines Darlehens noch einmal aufzuschieben. Zugleich sei um institutionelle Förderung durch die Landeskirche gebeten worden. Die Schulden belaufen sich auf über 3 Millionen Euro. Die Stiftung Garnison Kirche Potsdam organisiert den Wiederaufbau des Kirchturmes, der bis auf die Turmhaube steht. In Berlin-Neukölln wird heute Nachmittag an Burak Bektaş erinnert, der vor 13 Jahren getötet worden ist. Familie, Freundinnen und Freunde treffen sich am Gedenkort in der Rudower Straße, Ecke Möwenweg. Natascha Gutschmidt.
Burak Bektaş wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 vor dem Krankenhaus Neukölln erschossen. Er stand mit 4 Freunden auf der Straße, als ein Mann vorbeikam, eine Pistole zog und ohne Vorwarnung 5 gezielte Schüsse abgab. Burak starb im Krankenhaus, 2 andere junge Männer wurden schwer verletzt. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt. Eine Initiative sieht Ähnlichkeiten zu den Morden des Neonazi-Netzwerks NSU und hofft auf bisher unbekannte Zeugen, die sich auch jetzt 13 Jahre nach der Tat noch melden könnten.
Zu den Hintergründen dieser Tat und rechtsextremistischen Anschlägen finden Sie auf radio1.de unsere 10-teilige Podcast-Serie. Fußball-Weltmeister Thomas Müller spielt nach dem Sommer nicht mehr bei Bayern München. Müller hat in den sozialen Netzwerken deutlich gemacht, dass das nicht sein persönlicher Wunsch war. Der Verein habe sich bewusst dafür entschieden, mit ihm keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln, sagte der 35-Jährige. Müller ließ offen, ob er seine aktive Karriere möglicherweise woanders fortsetzt. Er war 17 Jahre lang als Profi bei Bayern München. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft Weltmeister. Ausführliches zu diesem Thema hören Sie in unserer Sendung Arena ab 14 Uhr auf Radio 1. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Weitere Meldungen gibt es auf rbb24.de. Es ist 13.04 Uhr.
Radio 1. Wetter.
Heute gibt es einen trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei ist es deutlich kühler als zuletzt. Die Höchstwerte heute nur noch 10 bis 14 Grad. Kommende Nacht sinken sie auf 0 bis minus 5 Grad. Morgen Sonntag setzt sich dann das wechselhafte Wetter fort und es wird mit 6 bis 10 Grad nochmal kühler.
Verkehr.
Auf Radio 1 Vorsicht auf der Autobahn 10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikaffeland zwischen Großkreuz und Föhm. Da gibt es Behinderung wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der rechten Spur. Und dazu gibt es noch einen 20-minütigen Baustellenstau. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreikwerder zwischen dem Dreieck Spreeau und Niederlehme staut es sich nach einem Unfall. Vergessen Sie bitte nicht, dort eine Gasse für die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Und die A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau ist zwischen Dreieck-Nutetal und Ludwigsfelde-Westen nach einem Unfall gesperrt. Auf der Stadtautobahn staut es sich zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Schmargendorf in beiden Richtungen und die in Richtung Neukölln zwischen Rudolf-Wiesel-Brücke und Spandauer Damm. Da ist die rechte Spur nach einem Unfall gesperrt und ein Stück weiter zwischen Messedamm und Kurfürstendamm. Auch da hat es einen Unfall gegeben. Da ist die linke Spur blockiert. Da, wo es geht, trotzdem gute Fahrt.
Und ich danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und in dieser zweiten Stunde wollen wir uns mal dem Osten zuwenden. Wir sind ja hier auch im Osten, in Potsdam-Babelsberg, und darüber nachdenken, welche Verwerfungen zu den gegenwärtigen politischen Entwicklungen geführt haben. Das geht bestens durch einen Film, der basiert auf einem vielgelesenen Roman, Mit der Faust in die Welt schlagen. Bei der Berlinale hatte dieses sehr starke Debüt seine Premiere. Darüber wollen wir reden und über einen offenen Brief von Künstlern und Künstlerinnen aus dem Osten, die sagen, wir wollen jetzt endlich mehr Teilhabe. Wir wollen noch in die Führungsposition. Wir brauchen eine Ostquote für die deutsche Filmindustrie. Ob das Sinn ergibt, ob sowas überhaupt geht, das werde ich bereden mit einem der Initiatoren, mit Jochen Alexander Freidang, übrigens Oscar-Preisträger. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Stunde von 12 Uhr mittags.
Mother, I've been a fool. I looked them in, even when you said to not listen.